Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast. In unseren letzten Folgen haben wir uns bereits über ein breites Themenspektrum unterhalten und spannende Insights gewinnen können. Wir haben Einblicke in die Aufgaben eines Tower-Lotsens bekommen, die Zusammenarbeit zwischen Piloten, Pilotinnen und Lotsen und Lotsinnen beleuchtet, über Nachhaltigkeit und Luftfahrt philosophiert und mit den Vorurteilen der ITler aufgeräumt. Für unsere letzte Folge haben wir uns noch ein spannendes Thema aufgehoben. An dieser Stelle möchte ich nun gern die Flugsicherungsingenieure Sebastian und Patrick begrüßen. Hallo.
Hi.
Hi.
Stellt euch doch gerne einmal kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Ich bin der Patrick, bin jetzt seit einem Jahr fertig mit meinem dualen Studium bei der Flugsicherung und bin jetzt am Standort Düsseldorf gerade in der Berechtigungsausbildung für den späteren Radarbereich.
Ja, und ich bin der Sebastian. Ich bin seit 2015 bei der Deutschen Flugsicherung, auch als Ingenieur, zurzeit als Querschnittsreferent für alle möglichen Themen. Ich bekleide das duale Studium von der Auswahl auch bis zur Einstellung und bin gespannt auf das, was heute kommt.
Ich auch, denn tatsächlich kann ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen, was man als Flugsicherungsingenieur den ganzen Tag so macht. Vielleicht könnt ihr uns einmal kurz abholen, wie sieht euer Aufgabengebiet aus und in welche verschiedenen Unterbereiche ist der Bereich des Flugsicherungsingenieurs auch noch unterteilt?
Ja, grundlegend ist der Flugsicherungsingenieur dafür gedacht, die operativen Systeme der Fluglotsen instand zu halten und auch weiterzuentwickeln. Und dort unterscheidet man erstmal in die verschiedenen Domänen. In meinem Fall ist das halt der Radarbereich oder auch Surveillance genannt. Es gibt dann den Navigationsbereich. Das sind dann eher die Anlagen, mit denen die Piloten arbeiten, wie zum Beispiel das ILS, das Instrumentenlandesystem, oder die Navigationssysteme. Und im Center gibt es auch die sogenannten Engineer and Duties, die dann die Technik dort vor Ort überwachen.
Genau, wir haben auch Ingenieurinnen und Ingenieure, die sich um Funk kümmern und um quasi unser eigenes Internet. Also wir benutzen das Public Internet auch, aber wir haben auch eigene Verbindungen, die uns mit den anderen Flugsicherungsorganisationen verbinden in Europa. Und ja, das sind auch Aufgaben von uns.
Und wie sieht so ein typischer Arbeitstag von euch aus?
Das kommt ganz darauf an. Also es ist erstmal, glaube ich, abwechslungsreicher, als man das von außen erwarten würde. Es gibt für jedes Interesse hier Aufgaben. Manche Jobs sind im Schichtbetrieb, also geflogen wird auch immer, auch nachts, auch an Feiertagen. Das heißt, wir brauchen auch die technische Unterstützung, falls mal was ausfällt, auch 24 Stunden rund um die Uhr. Und viele Jobs sind aber auch zu normalen Büroarbeitszeiten. Und manche Jobs sind indoor, in den Kontrollzentralen, die wir in Langen, Bremen, Karlsruhe oder München haben. Und manche Jobs sind outdoor. Die Anlagen stehen ja meistens da, wo man eine gute Aussicht hat, irgendwo im Wald, auf einem Berg. Und auch da müssen unsere Kolleginnen und Kollegen hinfahren.
Genau, also jetzt speziell für meinen Bereich Radartechnik fängt der ganz normale Arbeitstag so an, dass man erstmal ganz normal ins Büro kommt, sich dann mit den geplanten täglichen Aufgaben widmet. Man trennt da speziell natürlich zwischen geplant und ungeplant. Wartungen fallen natürlich auch immer an bei den Systemen. Das heißt, die kann man im Voraus sich planen und entsprechend dann auch zeitlich einordnen. Ungeplant ist natürlich in der Technik auch standardmäßig immer vorhanden, sobald irgendwelche Systeme nicht mehr das machen, was sie machen sollen. Das heißt, sie fallen aus oder sind nicht mehr operativ einsetzbar. Und dann muss man natürlich dann auch von der eigentlichen Planung halt abweichen und dann schnellstmöglich das Problem dann wieder in den Griff kriegen.
Welchen Stellenwert hat denn die Flugsicherungstechnik überhaupt im gesamten Konstrukt der Flugsicherung?
Man kann sich das wie ein großes Dreieck vorstellen aus Fluglotse, Pilot und Ingenieur oder Ingenieurin. Der Pilot, den kennt jeder, der sitzt halt in einer coolen Uniform vorne im Cockpit und fliegt das Flugzeug. Der Fluglotse, der arbeitet im Kontrollturm am Flughafen oder im Center und sorgt dafür, dass das eben geordnet abläuft und dass die Flieger ihre Routen fliegen. Und beide können aber noch nicht arbeiten. Da ist noch ganz viel Technik notwendig, damit die zwei funktionieren miteinander. Und dafür ist der Flugsicherungsingenieur da. Und Technik fängt an bei Navigationsanlagen, damit der Flieger weiß, wo er lang fliegt. Bei dem Thema Kommunikation, damit sich die beiden auch unterhalten können, Fluglotse und Pilot. Und natürlich auch bei der Ortung, also das ganze Thema Radaranlage. Denn ohne Radare kann der Fluglotse kein Luftlagebild vor sich sehen und damit kann er dann auch nicht arbeiten.
Genau, also dieses magische Dreieck, kann man quasi sagen, wobei dann die Technik die Schnittstelle zwischen Fluglotsen und Piloten darstellt.
Worauf kommt es denn bei Flugsicherungstechnik generell an? Was ist denn da super wichtig?
Also, was wir uns nicht leisten können, ist etwas auszuprobieren. Man stelle sich vor, man sitzt in Frankfurt im Flieger und man ist dann zufällig der Flieger, wo was ausprobiert wird und ob es klappt oder nicht. Naja, also so können wir nicht arbeiten. Wir testen vorher alles und wir simulieren alles und wir machen uns wirklich viele Gedanken. Und auch immer, wenn wir irgendwas in der Technik ändern, haben wir auch immer die vorherige Lösung noch in petto. Falls nämlich das, was wir einführen, nicht funktioniert, dass wir wieder zurück können. Und das ist auch so der Charakter der ganzen Tätigkeit hier. Freunden erkläre ich das immer so, dass die sich vorstellen sollen, man wechselt einen Reifen am ICE, aber halt nicht im Bahnhof, sondern bei voller Fahrt. Weil wir können auch nie auf die Pausetaste drücken. Geflogen wird immer. Und immer wenn ich was in der Technik ändern möchte, muss ich das am lebenden Objekt machen. Ja, und Qualität ist auch nie ein Thema, wo wir dran sparen. Wenn irgendwas noch nicht fertig ist, dann nehmen wir uns die Zeit, es fertig zu machen und bekommen auch die Freiheiten, dort nicht zu arbeiten. Und ich glaube, Patrick, bei dir im Surveillance-Bereich äußert sich das ja auch.
Genau. Also wie du schon gesagt hast, Sebastian, hat natürlich Sicherheit die oberste Priorität. Das heißt auch, wir machen da jetzt keine spontanen Tests oder probieren da irgendwas am System aus, sondern das ist auch alles koordiniert. Zum Beispiel auf die Wartung, die ich ja eben angesprochen hatte, die ja dann auch geplant, aber notwendig sind. Die werden dann über ein internes Tool im Unternehmen dann angemeldet, müssen dann auch sowohl von den entsprechenden Personen aus der Technik als auch vom Betrieb, also von den Fluglotsen, beziehungsweise in dem Fall von den Supervisern, genehmigt werden. Und selbst dann fragen wir nochmal sicherheitshalber an dem Tag, wo was geplant ist, wo wir dann irgendwie was abschalten müssen für die Wartungszwecke, fragen wir nochmal nach, ob das wirklich jetzt auch klar geht. Und wenn es dann grünes Licht gibt, können wir dann beruhigt dann unseren Wartungstätigkeiten nachgehen.
Ein wichtiger Aspekt eurer oder der Flugsicherungstechnik ist ja das Radar. Wie funktioniert das Radar oder die Radaranlage?
Ja, also von den Radarsystemen gibt es erstmal verschiedene Arten. Grundlegend unterscheidet man da zwischen dem Primärradar und dem Sekundärradar. Das heißt, das Primärradar arbeitet so, wie man das vielleicht noch so aus der Schulphysik kennt, indem einfach ein elektromagnetisches Signal abgesendet wird, welches dann von dem vom Flugzeug halt reflektiert wird und entsprechend wieder dann bei uns dann im Radarsystem empfangen wird. Und aus dieser Laufzeit des Signals kann man dann auf die Entfernung des Fliegers halt abzielen und über den aktuellen Winkelwert, also man weiß dann über den sogenannten Encoder immer, in welche Richtung die Antenne gerade guckt, weiß man dann auch, in welche Richtung sich der Flieger gerade befindet.
Ja, und die Nerds unter euch, die merken jetzt schon, wir haben ja ein dreidimensionales Problem und nicht ein zweidimensionales. Also ja, in welcher Höhe der Flieger ist, spielt dann so ein bisschen mit rein und deswegen nennen wir das auch Schrägentfernung. Also es ist so eine Art Halbkreis, den wir damit erklären können, wo der Flieger ungefähr sein könnte. Aber so richtig viel bringt uns das ja noch nicht. Wir sehen ja nur, dass da ein Blechhaufen in der Luft ist. Wir wissen noch nicht, was das ist für ein Flieger. Wir wissen auch nicht, in welcher Höhe. Da haben wir noch dann die nächste Stufe, die du gerade angesprochen hast.
Genau, Sebastian. Also das Problem mit der Höhe, das lösen wir dann über das sogenannte Sekundärradar. Auch da senden wir ein elektromagnetisches Signal aus, was aus einer bestimmten Pulsfolge besteht. Und dieses Signal wird dann von dem sogenannten Transponder an Bord jedes Flugzeuges dann empfangen und der antwortet dann entsprechend mit Informationen. Das ist unter anderem dann die Höhe, aber mittlerweile auch zum Beispiel, welcher Zielflughafen angeflogen wird, welche Flughöhe der Pilot bei sich eingestellt hat und so weitere Informationen, die der Fluglotse dann für seine Arbeit auf dem Radarbildschirm benötigt.
Und kann es passieren, dass diese Radaranlagen auch mal gestört werden? Also, zum Beispiel, wenn jetzt ein Blitz einschlägt oder ähnliches?
Auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Ursachen. Eine Radaranlage dreht sich, das heißt, da ist ein Getriebe dabei, da ist Öl, das sind Motoren, die das antreiben, aber da ist auch viel Hochfrequenztechnik dabei, um eben diese elektromagnetischen Wellen auszusenden, da können Dinge ausfallen. Aber es muss nicht mal die Radaranlage selbst sein. Wenn die zum Beispiel irgendwo auf einem Berg steht und ein Bagger eine Straße repariert am Fuße des Berges und da reinbaggert und uns eine Leitung wegfliegt, das passiert leider häufig, dass wir Leitungsstörungen haben aus allen möglichen Gründen, dann haben wir auch ein technisches Problem. Und von daher haben wir da aber auch vorgesorgt. Ganz wichtiges Thema bei uns ist Redundanz. Redundanz bedeutet immer noch eine Art Sicherheitsnetz zu haben, also ein zweites Level und eine Mehrfachüberdeckung. Und so ist halt jede Radaranlage bei uns auch mehrfach angebunden. Und ein Flugzeug wird auch immer von vielen Sensoren beobachtet gleichzeitig, sodass es auch nicht so schlimm ist, wenn mal eine Anlage ausfällt. Was war der letzte Ausfall bei euch, Patrick?
Also der letzte Ausfall, der mir jetzt so spontan einfällt, da war ich leider selber nicht vor Ort, weil ich ja gerade auch hier meine Lehrgänge habe an der Akademie in Lang. Aber da ist dann ein Sender ausgefallen bei dem Primärradar, auch am Abend. Da hatte der Kollege aber dann Rufbereitschaft, ist dann entsprechend noch ausgerückt, hatte aber jetzt Bezug nehmend auf das Thema Sicherheit, haben wir ja die Redundanzen. Das heißt, wir haben noch einen Sender B auch gehabt und dementsprechend waren da keinerlei Auswirkungen für die Fluglotsen dann.
Das heißt, ihr habt im Zweifel immer eine Lösung parat, falls es zu Ausfällen kommt, sodass das so schnell wie möglich abgedeckt werden kann. Gab es denn schon mal Fälle, wo es hätte wirklich kritisch werden können, wo das Radar ausgefallen ist oder ähnliche Sachen, wo man sagt, boah, da konnten wir jetzt so schnell nicht die beste Lösung finden?
Also manchmal sind Probleme wirklich schwierig und Lösungsfindung dauert. Das ist dann so Detektivarbeit, würde ich sagen. Gerade wenn es ungeplante Themen sind, die dann hochkommen. Wirklich kritische Situationen hatten wir nicht. Das liegt aber auch daran, weil unser Betrieb, also die Fluglotsen, auch wissen, was sie tun können, wenn Ortung ausfällt. Die müssen ja sehen, wo die Flieger sind, um auch einschätzen zu können, ob es Probleme gibt im Luftraum und wie sie eben die Flieger aneinander vorbei koordinieren können. Und sollte es wirklich mal zu dem Fall kommen, dass diese Luftlage nicht mehr da ist, dann haben die auch ihre Prozeduren, wie sie den Luftraum dann wieder entspannt, ja, oder nicht ganz entspannt leer bekommen. Aber Sicherheit ist da nie ein Thema, was da kritisch wird.
Genau, ne? Also jetzt wieder Bezug nehmend auf das Thema Radartechnik, bedeutet das ganz speziell, wenn jetzt irgendeine bestimmte Radaranlage ausfällt, dass dann die Fluglotsen auch dann zum Beispiel die Staffelung wieder auf ein höheres Level bringen. Mhm. Also eine höhere Staffelung dann zwischen den Fliegern machen, dass da auf jeden Fall kein Sicherheitsrisiko entsteht.
Und ihr sagtet ja auch gerade, dass das Radar oder die Anlagen ja auch mit den Flugzeugen verbunden sind über den Transponder, richtig? Mhm. Wie kann es denn passieren, dass Flugzeuge vom Radar verschwinden? Soll es ja auch schon mal gegeben haben. Könnt ihr das einschätzen, woher das kommt? Oder wie das passieren kann?
Also neben diesem Transponder, der dann, sag ich mal, die Höhe dann aussendet, gibt es auch so einen sogenannten Transponder-Code, der aus 4 Ziffern besteht. Und damit ist dann auch der Flieger immer klar erkennbar in der Luft. Das heißt also, der Lotse übergibt dann dem Piloten entsprechende Anweisung, ich brauche jetzt diesen Squawk-Code. Da kann es halt immer passieren, wenn der Pilot dann mal den Squawk-Code nicht direkt reindreht, dass der Flieger dann kurzzeitig irgendwie einen anderen Code hat und dann nicht mehr direkt zuordbar ist.
Aber es kann natürlich auch Technikprobleme an Bord geben, die wir als Flugsicherung nicht in der Hand haben. So ein Transponder kann auch mal ausfallen. Und das kann eine Ursache sein. Ansonsten ist es aber eigentlich wirklich sehr unwahrscheinlich, dass man uns durch die Lappen geht.
Genau. Gerade deswegen arbeiten wir ja auch mit diesen verschiedenen Systemen im Radarbereich. Das heißt, wir sprechen jetzt gerade vom Sekundärradar, das mit dem Transponder arbeitet. Aber wie ja vorhin schon erwähnt, haben wir auch das Primärradar. Das benötigt keinen Transponder, sondern das erkennt das Flugzeug ja einfach durch Reflexion dann des Fliegers.
Gehen wir jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück, beziehungsweise es ist ja wichtig, dass Systeme immer weiterentwickelt werden, dass man in bestimmten Bereichen forscht. Wie testet man denn neue Systeme in der Praxis?
Also wir haben da auch eine Aktie dran, allerdings kommen die Systeme jetzt nicht von uns selbst, sondern da haben wir Hersteller dafür, die Radarsysteme für die ganze Welt herstellen. Und die testen natürlich, die entwickeln auch weiter, aber auch wenn wir Radaranlagen hierher bekommen oder generell neue Systeme, müssen wir die ja auch testen, ob die unseren Anforderungen entsprechen. Also ob die auch wirklich das tun, was wir bestellt haben. So ähnlich wie wenn ich ein Auto bestelle mit Sitzheizung, dann gucke ich ja dann auch mal, ob die Sitzheizung da ist. Und wir haben ja eine Mehrfachüberdeckung und wir haben viele Anlagen, die die Flieger beobachten. Und da kann man dann auch in diesen Verbund von Anlagen auch andere Anlagen aufnehmen und kann gucken, ob die Zielgenauigkeit passt, ob dieselben Ziele angezeigt werden und ob das alles funktioniert.
Genau, also jetzt ein neues System, was die DFS jetzt auch gerade ein bisschen am Ausprobieren ist, ist das sogenannte ADS-B. Das kennen die Hörer vielleicht unter Flightradar 24, wo man dann zum Beispiel einfach mal sehen kann, wo die Familie gerade irgendwo hinfliegt. Und auf diese Art und Weise versuchen wir quasi gerade auch so einen ADSB-Layer mit zu integrieren bei uns. Und da durchläuft es halt auch gerade die einzelnen Phasen der Entwicklung und der Einbindung, weil man da zum Beispiel jetzt speziell auf ADSB Bezug nimmt, die GPS-Position des Fliegers nutzt. Und die muss natürlich entsprechend dann auch genau genug sein und natürlich auch zuverlässig sein.
Ist auf jeden Fall meine Lieblings-App. Und bekommt die App dann die Daten auch von euch oder ist das ganz unabhängig?
Das ist unabhängig davon.
Ja. Okay, ja, spannend. Und wenn wir das System im laufenden Betrieb sozusagen umstellen, weil du sagst, wir können nicht einfach auf den Pausenknopf drücken, sondern es läuft weiter. Gibt es da sehr, sehr kritische Zeitpunkte, wo man sagt, okay, wenn wir das jetzt umstellen oder testen, dann müssen wir eben besonders stark aufpassen? Oder ist das so fließend, dass da gar keine große Gefährlichkeit drinsteckt?
Also wenn du Flightradar benutzt, dann siehst du ja, dass tagsüber viel mehr Flugbetrieb über Deutschland stattfindet als zum Beispiel nachts. Deswegen suchen wir uns, wenn wir Änderungen an den Systemen durchführen, verkehrsschwache Zeiten aus. Einfach um das Risiko zu minimieren, falls doch was schief geht, dass wir nicht gerade in einem Peak drinne stecken. Außerdem wollen wir ja auch sicher gehen, dass nicht verschiedene Technikbereiche gleichzeitig neue Systeme einführen oder Änderungen durchführen. Und deswegen ist es ebenso wichtig, sich zusammen zu koordinieren. Also einfach zu schauen, was macht der Fluglotse, hat der irgendwas an dem Tag Spezielles geplant, was machen meine Nachbartechnikbereiche und sich einfach so abzusprechen, dass man vielleicht immer nur eine Änderung nach der anderen durchführt und nicht Dinge gleichzeitig ändert, die dann zu Koppelproblemen führen könnten.
Wie würdet ihr denn die Zukunft der Flugsicherung einschätzen? Also gibt es da schon konkrete Projekte, an denen ihr arbeitet, die euren Job vielleicht auch nachhaltig verändern werden oder die die Luftfahrt nachhaltig verändern werden?
Das ist eine sehr große Frage. Also ein Projekt, was mir für die Ortung einfällt, ist Mars. Hat nichts mit dem Planeten zu tun, sondern ist ein Erneuerungsprojekt. Radaranlagen werden ja auch älter. Die betreiben wir auch wirklich lange Zeit. Und natürlich haben wir einige von diesen Anlagen und die müssen erneuert werden. Und das ist eines der großen Projekte, die Radaranlagen eben sukzessive auszutauschen.
Genau, also Mein Job quasi oder meine Stelle, die ich jetzt angenommen habe in Düsseldorf, das ist eine Marsstelle. Das heißt, die ist auch vorgesehen, dass ich dann später nach meiner Ausbildung, wenn das Mars-Projekt dann so richtig ins Rollen kommt, was dann für so jetzt für die nächsten Jahre auch vorgesehen ist, dass man dann da auch sukzessiv dann mitarbeitet. Dann kommt auch ein bisschen Projektarbeit dazu, worauf ich aber auch persönlich sehr viel Lust habe. Und ja, also jeder, der jetzt Interesse an Radartechnik hat, ist auf jeden Fall dann bei uns in der Abteilung richtig.
Es gibt ja auch tatsächlich schon Flughäfen, die über Remote Tower Control gesteuert werden. Ist das tatsächlich auch ein Thema, was bei euch angedockt ist? Also beschäftigt ihr euch damit mit der Weiterentwicklung? Wie kann das funktionieren? Wie funktioniert überhaupt die Überwachung des Flugverkehrs aus der Ferne? Ist das anfälliger für Probleme? Wie sieht das aus?
Wenn man nach dem Thema sucht, findet man auf alle Fälle spannende Bilder von Kameratürmen mit beweglichen Sensoren drauf, mit Kameras, die ranzoomen können, mit Kameras, die Infrarot sehen können. Und es ist schon was anderes als der gewohnte Tower, wo der Fluglotse drinnen sitzt und rausschaut. Herausfordernd dabei ist, würde ich sagen, die Kameratechnik. Das ist relativ speziell, was wir dort einsetzen. Und natürlich muss das Ganze auch zum Fluglotsen weitergeleitet werden. Und wer zu Hause schon mal Skype ausprobiert hat oder Zoom oder ja, andere Videotelefon-Softwaren, der wird merken, dass das nicht immer ganz einfach ist, Bild und Ton und alles ordentlich zu übertragen. Und das muss natürlich super sicher sein. Dafür brauchen wir hohe Bandbreiten und dann schaffen wir es aber auch von Saarbrücken zum Beispiel, das Video und alle Informationen, die der Fluglotse braucht, bis nach Leipzig rüber zu übertragen. Und dann kann dort in Leipzig der Lotse tatsächlich in Saarbrücken den Flugplatz überwachen.
Also ich finde dieses Remote Tower Control Prinzip auch sehr interessant. Speziell jetzt auf die Radartechnik schauend, ändert sich da bei uns allerdings nicht so viel. Das heißt, die Radaranlagen werden weiterhin natürlich am Flughafen benötigt. Die werden wir nicht von Remote irgendwo hinstellen können.
Also was ganz interessant ist bei Radaranlagen, ist, dass nicht jeder Fluglotse seine eigene Anlage hat. Eine Anlage, die zum Beispiel irgendwo in Langen steht, die wird einerseits von den Fluglotsen am Frankfurter Flughafen benutzt, aber auch von den Fluglotsen in Langen, die den Luftraum hier überwachen, aber zum Beispiel auch von Fluglotsen, die in Karlsruhe sitzen und den oberen Luftraum überwachen. Damit die Daten von den richtigen Sensoren zu den richtigen Lotsen kommen können, gibt es eine Art Verteilnetz dazwischen. Das heißt, wir sammeln erst alle Daten von allen Radaranlagen zusammen und dann werden sie quasi dahin verteilt, wo sie benötigt werden. Und so ist es auch bei Remote Tower. Wenn ich in Leipzig sitze, dann schaut die Radaranlage dann nicht bis nach Saarbrücken, aber wir schaffen es eben durch unser Verteilnetz, die richtigen Daten auch nach Leipzig zu bringen.
In welchen Städten wird das Prinzip derzeit schon angewendet?
Ja, auf jeden Fall in Saarbrücken, da haben wir angefangen.
Genau, und Erfurt und Dresden stehen noch auf der Liste.
Okay, und dann die Steuerung erfolgt aus Leipzig heraus für alle Flughäfen?
Ja, genau so ist es.
Und was würdet ihr sagen, ist das Spannendste an eurem Job und auf der anderen Seite vielleicht auch das Langweiligste? Das gibt es ja überall.
Also das Spannendste an meinem Job ist auf jeden Fall diese Technikinfrastruktur. Also gerade der Radartechnikbereich hat eine sehr große Bandbreite anzubieten. Das fängt an bei dem Getriebewechsel, dem Ölwechsel, bei den ganzen Antriebssätzen an den Radarsystemen. Aber geht auch hinüber über Signalverarbeitung. Dann arbeitet man natürlich auch mit den Hochleistungssendern, also so ein Flughafen-Rundsichtradar. Die haben mal so gute 1,5 Megawatt Spitzenleistung.
Mehr wie die Mikrowelle zu Hause.
Genau, auf jeden Fall. Und genau, also die Bandbreite ist auf jeden Fall sehr groß und wird natürlich jetzt auch mit der Entwicklung zunehmend auch immer weiter digitaler. Aktuell haben wir auch das Projekt Pipe, wo wir versuchen jetzt die Systeme auch mit Glasfaser anzubinden. Hast du noch irgendwelche spannenden Themenbereiche?
Ja, die Entwicklung geht immer weiter und natürlich in der Flugsicherungswelt nicht ganz so schnell wie vielleicht auf dem neuen iPhone 13, aber sie geht weiter und spannend finde ich vor allen Dingen, dass man sich absprechen muss mit allen Ländern, die es noch so gibt auf der Erde, weil wenn ein Flugzeug irgendwo hinfliegt, dann muss es da auch noch funktionieren. Das heißt, die Technik, die wir hier einsetzen, muss auch so sein, dass sie kompatibel ist zu anderen Ländern und das auch im großen Umfeld abzustimmen, finde ich auch sehr spannend. Auch wenn die Innovationszyklen vielleicht nicht Wochen oder Monate sind, sondern eher Jahre oder mehrere Jahre, tut sich trotzdem was.
Genau. Ja, langweilige Tage gibt es eigentlich eher nicht oder nur selten, sage ich mal. Natürlich hat man auch hier und da mal so einen Tag, wo man einfach nur im Büro den täglichen halt Arbeiten nachgehen muss. Aber gerade dadurch, dass halt die Radaranlagen ja verteilt sind, also in meinem Fall wäre das ja jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, muss man auch regelmäßig rausfahren und hat eigentlich einen ganz schönen Wechsel immer zwischen Outdoor und Indoor.
Genau, und für die ganze Technik vergeht eigentlich nie ein Tag, wo alles läuft. Es fällt immer irgendwo was aus, es muss immer irgendwas repariert werden. Und ja, ich glaube, die Bandbreite ist spannend, weil man nie weiß, was auf einen zukommt.
Klingt nach einem sehr abwechslungsreichen Alltag. Und ihr habt beide sicherlich als Berufseinstieg bei der DFS das duale Studium gewählt, richtig?
Ja, also ich auf jeden Fall.
Ich nicht.
Du nicht.
Ertappt, nein. Aber ich würde es tun. Ich glaube, der Riesenvorteil ist, dass man die Berufswelt einfach ganz anders kennenlernt. Ich muss nicht studieren an der Uni und bin weit weg von der Praxis, sondern ich kann an der Uni studieren und habe die Praxis im Unternehmen. Das heißt, ich weiß von Anfang an, wofür ich Dinge lerne und ich kann sie anwenden. Und was ich total toll finde, ist, dass man sich ausprobieren kann bei uns. Also es gibt verschiedene Einsatzbereiche, es gibt verschiedene Verwendungen und man kann während seines Studiums rausfinden, was einem liegt. Und dann am Ende des Studiums versuchen wir auch in der DFS die richtigen Leute für die richtigen Jobs zu finden und fragen auch, wo ist die Präferenz, was die Örtlichkeit angeht. Also möchte jemand lieber nach München oder nach Bremen? Und wir fragen auch, ob es eher der Typ draußen ist an der Anlage bei Wind und Wetter, auch wenn es mal schneit, oder ob jemand sagt, nee, ich bin lieber drinne und arbeite lieber an PCs. Ja, und das sind alles Fragen, die wir stellen und dann schauen wir uns an, was wir für Jobs in petto haben und versuchen, ein Match hinzubekommen.
Also du hast ja das duale Studium bei der DFS gemacht. Wie ist das Studium denn aufgebaut?
Also ich habe mich für das duale Studium bei der DFS entschieden und bin auch sehr happy mit dieser Entscheidung. Genau, also das duale Studium findet an der Hochschule Darmstadt statt und ist erstmal ganz normal, wie man das auch so normal studiert, ein Elektroinformationstechnikstudium. Das heißt, man hat erst so grundlegende Fächer wie Mathematik, Physik, Digitaltechnik und geht dann in eine Vertiefung. Und in dieser Vertiefung, da geht man dann in Richtung Kommunikationstechnik. Das macht natürlich auch aus Seiten der DFS am meisten Sinn, wenn man sich unsere Technik anguckt. Und da ist es ganz schön zu sehen, dass die DFS auch mit der Hochschule kooperiert. Das heißt, da hat man unter anderem auch ein Fach, das nennt sich dann Flugsicherungsteamprojekt. Und da erarbeitet man dann zusammen mit seinen Kommilitonen ein konkretes Thema, was dann die DFS betrifft.
Und ist das Studium so aufgegliedert, dass du verschiedene Praxisphasen hier entlang hast oder bist du eigentlich konstant auch vor Ort neben dem Studium?
Also wir versuchen möglichst viele Praxisphasen einzustreuen, quasi immer in den Semesterferien, aber keine Angst, es gibt natürlich Urlaub. Genau, die Praxisphasen finden an ganz verschiedenen Stellen statt. Hier in Langen ist ja der Campus der Deutschen Flugsicherung, hier haben wir die Unternehmenszentrale, das Forschungszentrum, das Systemhaus, also hier finden viele Produktmanagement, Softwareentwicklungsthemen statt, Forschungsthemen und in diesen Zentralbereichen versuchen wir Praxisphasen zu organisieren. Und dann haben wir natürlich auch die vielen Niederlassungen, sowohl unsere Tower als auch unsere Center-Niederlassung. Und auch da sind ja Ingenieure und Ingenieurinnen am Werk und auch dort sind Praxisphasen, um einfach die verschiedenen Standorte kennenzulernen und die verschiedenen Technologien, die wir dort haben.
Und wenn wir jetzt die Praxisphasen nicht betrachten, also ist natürlich super cool, dass man die hat, aber man hat ja auch verschiedene Fächer während des Studiums. Und wenn ich mich an mein eigenes Studium zurückerinnere, dann fand ich nicht alles besonders toll. Was war denn dein Lieblingsfach?
Also mein Lieblingsfach war Kommunikationssysteme. Das war schon im 5. oder 6. Semester. Das heißt, da war man schon in der Vertiefung drin, hatte schon so die, ich sag mal, die Basics an der Hand gelegt bekommen und hatte dann aber schon so mit den Themenfeldern zu tun, mit denen man später dann auch jetzt dann auf der Arbeit zu tun hat. Die schwierigen Fächer, fand ich persönlich, waren so im Grundlagenstudium, also gerade so Mathe 2, da muss man sich schon ein bisschen durchquälen.
Ja, aber die DFS hat ja schon Erfahrung im dualen Studium und auch einen ganz guten Blick darauf, was Fächer sind, die ja nicht ganz so easy sind. Und auch da wird unterstützt. Also wenn man hier zusammen mit der DFS studiert, dann weiß man auch, dass man da auch durch solche schweren Fächer ganz gut durchgelotst wird. Dann gibt es zum Beispiel ein Tutorium, was organisiert wird. Oder die Lerngruppen helfen sich gegenseitig. Und auch die Jahrgänge untereinander können natürlich Erfahrungen austauschen. Also man hat Leute, die das vor einem Jahr erst machen mussten. Und ja, und da kann man sich auch austauschen und helfen lassen.
Genau, also man wird auf keinen Fall alleingelassen von der DFS. Ja. Sondern ist auch immer gut dabei und vor allem, man studiert ja auch nicht alleine, sondern man hat ja auch immer dann seine Mitstudenten.
Und wie vielfältig sind dann meine Optionen bei der DFS, sobald ich das Studium abgeschlossen habe? In welche Bereiche kann ich dann sozusagen reinschnuppern oder mich schon fest etablieren?
Also wir bei SIS, das ist der größte Technikbereich, Systeme und Infrastruktur, Services heißt das, sind über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dort gibt es alles Mögliche, was man machen kann, vom Projektbetrieb über Produktmanagement, das Systemmanagement, was Patrick jetzt gerade macht, gibt es alle möglichen Jobs und auch an die Niederlassung ist man flexibel. Natürlich müssen wir schauen, was für Jobs offen sind und welche wir besetzen können, aber da findet sich eigentlich immer ein gutes Match am Ende.
Genau, also auch von meinem Jahrgang aus sind wir alle in verschiedene Richtungen gegangen, jeder nach seinen Vorlieben. In meinem Fall war es halt die Radartechnik, die dann, wie der Sebastian schon gesagt hat, dann im Bereich Systemmanagement liegt. Und dort, ja, will ich jetzt nicht sagen, geht das Studium fort, aber dort macht man dann auch so verschiedene Lehrgänge und Berechtigungsprüfungen, damit man sich dann mit den verschiedenen Systemen auch sehr gut auskennt und die dann, wie gesagt, auch im Zweifelsfall dann schnell wieder in den Griff bekommt. Aber wir haben auch Kollegen in der Netzkontrollzentrale, die mit den ganzen Datenverbindungen dort zu tun haben. Oder auch zum Beispiel, wie gesagt, der Engineer on Duty, der dann im Center die ganzen Systeme überwacht.
Und da kann man sich auch immer noch hinentwickeln. Also man ist nicht festgefahren, wenn ich sage, ich möchte jetzt in den einen Bereich reingehen, dann sind die anderen Türen für mich nicht verschlossen.
Nein, auf keinen Fall. Wir haben hier in der DFS ein internes Stellenportal und dort werden alle unsere freien Stellen auch ausgeschrieben und man kann sich auch weiterentwickeln. Man kann auch mal woanders reinschauen und auf jeden Fall wird man immer vom Vorwissen profitieren, weil alle Zahnräder am Ende irgendwo ineinander greifen und wenn man Lust hat auf Veränderungen, dann geht das bei uns.
Unter anderem gibt es auch die Insights, die DFS ab und zu anbietet, wo man dann zum Beispiel auch, obwohl man zu der Abteilung gar nicht dazugehört, auch mal so einen halben Tag mit reinstuppern darf.
Das ist ein sehr cooles System, was ihr da habt. Und wir bekommen natürlich super oft Fragen gestellt von Interessierten. Irgendwie, brauche ich ein bestimmtes Wissen in Mathe und Physik? Welche Qualifikation muss ich überhaupt mitbringen? Brauche ich gute Englischkenntnisse? Muss ich Technik interessiert sein? Muss ich ein Technik-Nerd sein? Wie sieht das denn aus? Also welche Voraussetzungen sollte ich dann mitbringen, wenn ich mich für das duale Studium Flugsicherungsingenieur interessiere?
Also ein Interesse an Technik ist auf jeden Fall wünschenswert, sonst wird man sich da ein bisschen auch schwer tun im Studium. Man sollte natürlich auch ein bisschen Luftfahrtaffinität besitzen, aber grundlegend ist das wie gesagt ein normales Studium. Das heißt, man kann auch mit null Vorkenntnissen anfangen und kann sich dann im Studium und mit den Praxisphasen dann weiterentwickeln.
Genau, luftfahrtbegeistert würde ich sagen, hilft einem. Das ist Motivation und Energiespender und das hilft einem auf jeden Fall durch die Zeit. Und die Leute, die ich schon begleitet habe, die haben auf jeden Fall von dieser Luftfahrtbegeisterung eher noch was draufgepackt während ihres Studiums. Ja, Mathe, Physik ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, Technikaffinität. Aber es gibt keine harten Voraussetzungen. Also Leidenschaft, würde ich sagen, ist wichtig.
Würdet ihr euch denn selber als Flugzeug-Nerds bezeichnen?
Auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Also auch schon vor dem Studium oder vor der Ausbildung, bevor ihr hier angefangen habt?
Ja, ich habe in meinem Studium mit Segelfliegen angefangen und habe dann gedacht, okay, was mache ich jetzt mit meinem Studium? Und so bin ich zur Flugsicherung gekommen, weil ich gedacht habe, Fliegerei möchte ich unbedingt beibehalten. Und es gibt super viele Kolleginnen und Kollegen hier, die auch privat was mit Luftfahrt machen.
Genau, in meinem Fall war es auch so, dass ich schon mich im Vornherein für Luftfahrt interessiert habe. Komme aber gebürtig aus dem Sauerland, da ist dann eher viel Land und wenig Flugverkehr und habe mich dann auch deswegen entschieden, für diese Leidenschaft dann hier für das Studium dann zunächst einmal in das Rhein-Main-Gebiet zu gehen und ja, kann es nicht bereuen.
Habe ich direkt den Sauerland-Song im Kopf.
Weltbekannt.
Weltbekannt, ja. Genau, was macht denn die DFS noch als Arbeitgeber für euch aus? Also warum arbeitet ihr gerne bei der DFS?
Also die DFS ist ein sehr sicherer Arbeitgeber. Wir gehören zur kritischen Infrastruktur durch unsere Flugverkehrskontrolle. Ja, und das schützt uns auch so ein Stück weit vor Marktbewegungen, muss man sagen. Solange geflogen wird, braucht man uns. Und ich kann mir persönlich die Welt nicht vorstellen ohne Flugzeuge. Von daher, ja, ist das, glaube ich, ist Sicherheit ein großes Thema. Nicht nur bei dem, was wir tun, sondern auch den Arbeitsplatz selbst. Ansonsten abwechslungsreich, familienfreundlich, interessant.
Also auch wenn ich mich mit anderen Mitstudenten, die jetzt nicht bei der DFS arbeiten, unterhalten habe, merkt man schon, dass die DFS da einem nochmal deutlich mehr unterstützt als viele andere Unternehmen. Und dass die Work-Life-Balance bei uns sehr gut ist.
Ja, genau. Wir haben zum Beispiel ein Fitnessstudio hier auf dem Campus. Es gibt Urlaub für Weiterbildung. Es gibt generell guten und vielen Urlaub. Wir haben im operativen Umfeld auch Kuren, die angeboten werden. Kinderbetreuung ist ein Thema an vielen Standorten. Ja, und generell auch familienfreundlich würde ich schon unterstreichen.
Ja, und sogar einen Fußballplatz findet man auf dem Campus.
Genau, Fußballplatz, Grillplatz, auf jeden Fall viele Sitzbänke, auch mal, um im Freien zu arbeiten. Sehr grün hier.
Das klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr guten Voraussetzungen für das duale Studium oder auch für einen Job bei der DFS. Gibt es denn noch etwas, was ihr Studieninteressierten mit auf den Weg geben möchtet? Oder habt ihr noch einen speziellen Rat oder möchtet ihr noch etwas ganz Besonderes an eurem Job hervorheben, was euch super wichtig ist?
Wer merkt, dass er es spannend findet, hinter die Kulissen zu schauen, was Technik angeht und nicht nur dem Fluglotsen beim Arbeiten zuschauen möchte, der sollte auf jeden Fall zu uns kommen. Es gibt wahnsinnig viel spannende Technik hinter den Kulissen. Es ist abwechslungsreich. Man kann im Studium rausfinden, worauf man wirklich Lust hat später und hat hier auf jeden Fall einen tollen Arbeitgeber.
Genau, also Interessierten würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf die Karriere-Website von der DFS zu gehen. Da gibt es jede Menge Informationen und auch ein paar Tipps für die Bewerbung bei uns. Ansonsten haben wir auch noch den Recruiting Day, der jetzt nach 2 Jahren Corona-Pause wieder angeboten wurde. Und da hat man auch mal die Chance, hier auf dem Campus sich frei zu bewegen und mit den ganzen aktuell Studierenden, aber auch mit den fertigen Mitarbeitern dann zu sprechen und sich hier nochmal Informationen hautnah zu besorgen.
Kann ich mir als Interessierte oder Interessentin dann dort auch die Technik richtig angucken und selber irgendwas machen beim Recruiting Day? Das ist ja schon immer sehr interaktiv. Also wir können ja auch hinter die Kulissen eines Center-Lotsen blicken oder in den Tower-Simulator gehen. Wie sieht das denn dann bei euch aus im Rahmen des Recruiting Days?
Es ist schon gar nicht so einfach, weil unsere Technik ja relativ kritisch ist und man nicht jetzt einfach irgendjemanden an irgendein System lassen möchte, der dann mal schraubt oder mal drückt oder mal Kabel abzieht oder woanders wieder dran steckt. Aber wir haben auf jeden Fall Dinge aufgebaut. Wir haben Kollegen hier, wir haben Modelle, wir haben Computer, wo Simulationen drauf gezeigt werden. Und so gewinnt man dann schon einen Einblick, ohne dass man wirklich am offenen Herzen mal rumschnippelt.
Das klingt spannend. Ich glaube, dann gucke ich beim nächsten Mal definitiv mal bei euch vorbei und nicht nur im Tower- und Center-Simulator. Genau, mit dieser Folge schließen wir tatsächlich auch die zweite Staffel von Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast, ab. Und an dieser Stelle möchte ich einmal natürlich Danke sagen. Danke an euch beide, dass ihr uns so spannende Einblicke gegeben habt. Aber auch natürlich Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Es hat mir dieses Mal wieder wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und in diesem Sinne, Cleared for Takeoff und bis hoffentlich bald.